Der Friedhof der Spielleute. Der Friedhof der Spielleute lag oberhalb eines verlassenen Dorfes, Carandrella. Seinen Namen besaß es immer noch, auch wenn die Bewohner schon vor langer Zeit verschwunden waren. Warum und wohin, wusste niemand mehr. Eine Seuche sagten die einen, Hunger sagten die anderen, wieder andere erzählten von zwei verfeindeten Familien, die einander umgebracht und vertrieben hatten. Welche Geschichte auch immer die richtige war, in Fenoglios Buch fand sie sich nicht. Ebenso wenig wie der Friedhof, auf dem die verschwundenen Einwohner ihre Toten zwischen denen des fahrenden Volkes begraben hatten, so dass sie für alle Zeit nebeneinander schliefen. Ein schmaler, steiniger Pfad wand sich von den verlassenen Häusern den ginsterbewachsenen Hang hinauf und endete auf einem Vorsprung, von dem aus man über die Wipfel des weglosen Waldes weit nach Süden blicken konnte, dorthin, wo irgendwo hinter den Hügeln das Meer lag. Die Toten von Carandrella, hieß es in Ombra, haben die allerbeste Aussicht. Eine zerfallene Mauer umgab die Gräber. Die Grabsteine waren dieselben, aus denen man hier auch die Häuser baute. Steine für die Lebenden, Steine für die Toten. In einige waren Namen geritzt, ungeschickt, als hätte sich der Schreiber die Buchstaben nur beigebracht, um den Klang eines geliebten Namens dem Schweigen zu entreißen, das der Tod brachte. Maggie schien es, als flüsterten ihr die Steine die Namen zu, als sie an den Gräbern vorbeischritt. Farina, Rosa, Lucio, Renzo. Die Steine ohne Namen schienen wie verschlossene Münder, traurige Münder, die das Sprechen verlernt hatten. Aber vielleicht war es den Toten ja auch ganz gleich, welchen Namen sie einst getragen hatten. Mo sprach immer noch mit Orpheus. Der starke Mann beäugte dessen Leibwächter, als wollte er abmessen, wer von ihnen die breitere Brust hatte. »Tu es nicht, Mo, bitte.« Maggie blickte zu ihrer Mutter hinüber und wandte abrupt das Gesicht ab, als Resa den Blick erwiderte. Sie war so zornig auf sie. Nur Resas Tränen wegen stand Mo jetzt hier und weil sie zu Orpheus geritten war. Nicht nur der starke Mann, auch der schwarze Prinz war mit ihnen gekommen und Doria, obwohl sein Bruder es ihm verboten hatte. Er stand wie Maggie zwischen den Gräbern und sah sich um, die Dinge betrachtend, die vor den Grabsteinen lagen. Verwelkte Blumen, ein Spielzeug aus Holz, ein Schuh, eine Flöte. Auf einem der Gräber lag eine frische Blume. Doria hob sie auf. Die Blüte war weiß, wie die Frauen, auf die sie warteten. Als er merkte, dass Maggie zu ihm herübersah, kam er auf sie zu. Er sah seinem Bruder wirklich nicht ähnlich. Der starke Mann trug sein braunes Haar kurz, doch Dorias wellte sich bis zur Schulter. Und manchmal schien es Maggie, als wäre er einem der alten Märchenbücher entstiegen, die Mo ihr geschenkt hatte, als sie gerade lesen gelernt hatte. Die Bilder darin waren vergilbt gewesen, doch Maggie hatte sie stundenlang betrachtet, in der festen Überzeugung, dass die Feen, von denen einige der Märchen erzählten, sie mit ihren winzigen Händen gemalt hatten. »Kannst du die Buchstaben auf den Steinen lesen?« Doria hielt immer noch die weiße Blüte in der Hand, als er vor ihr stehen blieb. Zwei Finger in seiner linken Hand waren steif. Sein betrunkener Vater hatte sie ihm gebrochen, als Doria seine Schwester vor ihm beschützen wollte. So zumindest hatte der starke Mann es erzählt. »Ja, sicher.« Maggie sah noch einmal zu Mo hinüber. Fenoglio hatte ihm durch Baptista eine Nachricht zukommen lassen. »Du kannst Orpheus nicht trauen, Mortimer.« »Alles umsonst.« »Tu es nicht, Mo. Bitte.« »Ich suche einen Namen.« Dorias Stimme klang verlegener als sonst. »Aber ich kann nicht lesen. Es ist der Name meiner Schwester.« »Wie heißt sie?« Wenn der starke Mann recht hatte, war Doria genau an dem Tag, an dem der Hänfling ihn hatte hängen wollen, 15 geworden. Maggie fand, dass er älter aussah. »Na ja«, hatte der starke Mann gesagt, »kann schon sein, dass er älter ist. Meine Mutter ist nicht sonderlich gut im Zählen. An meinen Geburtstag erinnert sie sich überhaupt nicht.« »Sie hieß Susa.« Doria sah zu den Gräbern, als könnte allein der Name schon die heraufbeschwören, von der er sprach. »Mein Bruder sagt, sie soll hier begraben sein. Er kann sich nur nicht erinnern, wo.« Sie fanden den Stein. Er war überwachsen mit Efeu, aber der Name war noch deutlich zu lesen. Doria bückte sich und strich die Blätter zur Seite. »Sie hatte genauso helles Haar wie du«, sagte er. »Lazaro sagt, meine Mutter hat sie fortgejagt, weil sie bei den Spielleuten leben wollte. Er hat ihr das nie verziehen.« »Lazaro? Mein Bruder! Der starke Mann, wie ihr ihn nennt!« Doria zog die Buchstaben mit dem Finger nach. Sie sahen aus, als hätte sie jemand mit einem Messer in den Stein geritzt. In dem ersten S wuchs Moos. Moos sprach immer noch mit Orpheus. Orpheus reichte ihm ein Blatt. Die Worte, die Resa bestellt hatte. Würde Mosi noch in dieser Nacht lesen, falls die weißen Frauen tatsächlich erschienen? Würden sie vielleicht schon bei Elinor sein, bevor es wieder hell wurde? Maggie wusste nicht, ob sie der Gedanke mit Traurigkeit oder Erleichterung erfüllte. Sie wollte auch nicht darüber nachdenken. Sie wollte nur eins, dass Mo auf sein Pferd stieg und wieder davonritt, dass die Tränen ihrer Mutter ihn nie dazu gebracht hätten, hierher zu kommen. Farid stand etwas abseits, Schleicher auf der Schulter. Bei seinem Anblick wurde Maggie das Herz ebenso kalt wie beim Anblick von Resa. Farid hatte Mo Orpheus' Forderung überbracht, wissend, in welche Gefahr das ihren Vater bringen konnte, ganz abgesehen davon, dass sie beide sich durch diesen Handel vielleicht nie wiedersehen würden. Aber all das war Farid egal. Ihm lag nur an einem Menschen, und das war Staubfinger. »Sie sagen, ihr kommt von weit her, du und der Eichel her.« Doria hatte sein Messer aus dem Gürtel gezogen und kratzte das Moos vom Namen seiner Schwester. »Ist es anders dort?« Was sollte sie darauf sagen? »Ja«, murmelte sie schließlich, »ganz anders.« »Tatsächlich? Farid sagt, es gibt dort Kutschen, die ohne Pferde fahren, und Musik, die aus einem winzigen schwarzen Kasten kommt.« Maggie musste lächeln. »Ja, das stimmt«, sagte sie leise. Doria legte die weiße Blume auf das Grab seiner Schwester und richtete sich auf. »Stimmt es, dass es in diesem Land auch Flugmaschinen gibt?« Wie neugierig er sie ansah. »Ich habe mal versucht, mir Flügel zu bauen. Ich bin sogar ein Stück damit geflogen, aber nicht sehr weit.« »Ja, Flugmaschinen gibt es dort auch«, antwortete Maggie mit abwesender Stimme. »Resa kann sie für dich zeichnen.